Christi unseres Herrn. Er ist der Grund, warum wir hier zusammenkommen. Und ich freue mich, mal hier sein zu können. Danke für die Einladung. Wobei ich hier etwas relativieren muss. Der Daniel Mühletaler, der ja unter euch war, der an der STH sein Studium gemacht hat, den wir sehr geschätzt haben dort. Und ich hoffe, er hat einen guten Dienst gemacht bei euch. Er hat im Frühjahr einen Hilferuf, vielleicht übertrieben ausgesandt, dass er Prediger braucht für Bülach. Und man dachte, ja, wenn ich nicht einem Jungen den Platz wegnehme, dann melde ich mich auch. Und er hat gesagt, ja, ich soll kommen. Also so bin ich hierher gekommen zu euch und ich freue mich, einmal unter euch zu sein. Ich bin jetzt ein bisschen unterwegs in verschiedenen Gemeinden und bin sehr gespannt, immer zu sehen, wie so die Gottesdienste ablaufen und wie die Gemeinschaft unter den Geschwistern ist. Ich bin von der STH Basel, ich habe dort die Funktion des Leiters Administration und bin verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit, habe also zwei Verantwortungsgebiete, wobei ich den Bereich der Administration demnächst gerne abgeben möchte. Darüber haben wir auch jetzt in der aktuellen STH-Perspektive, das ist unsere Zeitung, die wir regelmäßig ausgeben, darauf hingewiesen. Wir werden demnächst einen neuen Leiter Administration suchen. Und bis auf Weiteres werde ich die Öffentlichkeitsarbeit noch weitermachen. Selber bin ich aber eigentlich am Weg zum vollzeitlichen pastoralen Dienst. Das ist eigentlich das, wofür mein Herz schlägt. Ich bin ein theologischer Quereinsteiger sozusagen. Ich habe jetzt noch am Martin-Buzer-Seminar Theologie studiert gehabt. Ja, noch ganz kurz zur STH. Wir haben schon gehört, es gibt viele Veranstaltungen, viele Flyer, mit denen ihr beglückt werdet. Ich habe euch auch noch ein paar mitgebracht. Wenn ich Werbung mache für die STH Basel, dann ist es mir ein Anliegen zu sagen, uns geht es darum, dass die Leute zu uns kommen, die wirklich zur STH passen. Aber genau das ist auch der Grund, Werbung zu machen, weil wir sollten junge Menschen darauf hinweisen, dass es uns gibt. Und wir machen zweimal im Jahr einen sogenannten Schnupperstudientag. Da können die Leute die Professoren kennenlernen, die Mitstudenten kennenlernen. Und ist die beste Gelegenheit, einen Eindruck zu bekommen, wie das Studium an der STH läuft. Und da habe ich Einladungen mitgenommen, ein paar Broschüren zur STH. Bitte bedient euch dann, wenn ihr selber Interesse habt oder wenn ihr jemand kennt, der Interesse haben könnte. So, und jetzt genug der einleitenden Worte. Wir wollen uns dem Wort Gottes zuwenden und ich komme zu euch mit einem nicht alltäglichen Thema. Wenn man in eine Gemeinde kommt, die man nicht kennt, predigt man normalerweise nicht über das Thema Streit unter Christen. Warum habe ich mich dazu entschlossen? Ich selber bin dieses Jahr sehr intensiv in diesem Jakobusbrief, bin wirklich begeistert. Das ist immer so, wenn man die Bibel liest, etwas genauer liest und sich vertieft, dann ist man begeistert. Und ich bin jetzt derzeit begeistert von diesem Brief. Und da ich zwei Predigttermine der Daniel mir zugeteilt hat, sozusagen, habe ich mir gedacht, ich mache ein zweiteiliges Thema. Das heißt, im Oktober komme ich noch einmal, da werde ich den zweiten Teil zu diesem Thema predigen. Also ihr seht, das ist ein Thema, da kann man durchaus zweimal predigen. Und ich wollte etwas Praktisches bringen. Und ich denke, das ist sehr praktisch und wir werden sehen, das gehört in der Einleitung, wir sind alle davon betroffen und ich bin eigentlich sehr dankbar, dass die Heilige Schrift hier ganz offen mit uns ist. Klipp und klar sagt, so ist es und passt auf. Ich lese den Predigttext vor. Ja, Jakobus 4, von Vers 1 bis Vers 12. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Er gibt aber desto größere Gnade, deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun, Gott widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtet? Amen. Das ist Gottes Wort. Ja, dieser Brief ist erfrischend ehrlich, erfrischend offen. Und als ich Christ geworden bin, als ich mich bekehrt habe, war ich in Wien in einer Gemeinde, ich komme ja aus Österreich. Und das war immer so toll im Gottesdienst. Und dann ging ich mal in eine sogenannte Gemeindeversammlung. Das sind die Versammlungen gewesen, wo die Gemeinde ihre alltäglichen Dinge besprochen hat, Entscheidungen getroffen hat und so weiter. Und dann war ich das erste Mal dort und dann war das ein Schock für mich, weil ich mir nicht gedacht habe, dass diese Leute, die am Sonntag so lieb und nett waren, am Dienstagabend so miteinander reden können. Sie konnten es. Ich war geschockt. Und war aber dann im Laufe der Zeit doch beruhigt zu sehen, ja, die Bibel sagt ja das. Eigentlich hätte ich darauf vorbereitet sein müssen. Und so bin ich in gewisser Weise froh, auch wenn es nicht schön ist, aber ich bin froh, dass die Bibel darüber ganz klar spricht, dass es das gibt. Und in diesem Text heute lernen wir den Jakobus kennen, als einen wirklich guten Seelsorger, weil er spricht ein Symptom an, dann kommt die Diagnose. Was ist der Grund für dieses Symptom? Und erst dann kommt die Therapie. Und das ist eine ganz typische Abfolge in der Medizin. Und ich sage das auch an dieser Stelle, ich bin Arzt, habe 12 Jahre in der klinischen Medizin gearbeitet, dann in der wissenschaftlichen Medizin. Das ist die Reihenfolge. Symptom, Diagnose, Therapie. Und als guter Seelsorger hält er diese Reihenfolge ein. Er beginnt mit dem Symptom, wo kommen Kriege und Streitigkeiten her unter euch. Es geht ums Töten, es geht ums Neiden. Das sind also furchtbare Dinge, das sind nicht nur Meinungsverschiedenheiten, sondern da geht es wirklich zur Sache. Und wer die Kirchengeschichte kennt, der weiß, dass es einfach so ist. Und das war nie anders, obwohl wir von Jesus Christus das Gebot bekommen haben oder der Segen liegt darauf, wenn wir Friedensstifter sind, was aber vielfach nicht so unserem Wesen entspricht. Und darum beginnt er gleich einmal mit dem Anlass, oder vielleicht ist das schon ein bisschen auch der Grund, die Ursache für dieses Streiten. Er sagt, es sind eure Lüste. Und dann spricht er vom Begehren, vom Neiden, vom Haben-Wollen. Haben wollen. Die ganze Wirtschaft funktioniert dadurch, dass wir haben wollen. Und dieses Haben wollen wird sogar noch unterstützt durch die Werbung. Ah, das muss ich haben. Das, wenn ich das nicht habe, dann fühle ich mich unwohl. Begehren. Und wir denken an die 10 Gebote, wo das 10. Gebot lautet, du sollst nicht begehren. Das ist interessant, oder? Du sollst nicht begehren. Und dann wird aufgezählt ein paar Beispiele, was wir nicht begehren sollen. Und das sind jetzt nur materielle Dinge, die wir haben wollen. Und diese materiellen Dinge, gibt es auch Beispiele in der Bibel, zum Beispiel den König Ahab, der war so geprägt von diesem Haben-Wollen, dass er, der wollte diesen Weinberg haben. Plötzlich war dieser Weinberg alles. Er war wunderschön und den muss ich, wenn ich den nicht habe, der ist depressiv geworden und hat dann dazu geführt, dass er den Eigentümer des Weinbergs aus dem Weg räumen hat lassen. Morden, töten und morden. Das heißt also, wenn ich es nicht bekommen kann, dann muss ich einfach härtere Bandagen anlegen. Ich glaube jetzt nicht, also das muss ich wirklich sagen, ich glaube nicht, dass die Christen, an die der Jakobus schreibt, dass die sich gegenseitig umgebracht haben. Das glaube ich nicht. Aber wir lesen ja in der Bergpredigt, sagt ja Jesus, wenn wir unseren Bruder Racker, also Tor oder Dummkopf nennen, dann ist es wie, wenn wir ihn töten. Ich nehme eher an, dass er es in dieser Art und Weise meint. Wir haben ja dann im Text hinten noch gelesen, dass wir nicht schlecht übereinander reden sollen. Also das sind materielle Dinge, aber es gibt noch ganz andere Dinge als materielle Dinge, um die wir uns begehren, die wir haben wollen. Und ich möchte mal aus diesem Brief ein paar Dinge zeigen, die unter uns Christen begehrenswert sein können. Zum Beispiel fragt Jakobus in Kapitel 3, Vers 13, wer ist weise und verständig unter euch? Das ist doch etwas Erstrebenswertes unter uns Christen, weise und verständig zu sein. Denn wenn du das bist, dann kommen die Leute zu dir und fragen dich um deinen Rat. Das ist doch ein gutes Gefühl, oder? Weisheit ist etwas Positives. Auch im Alten Testament gibt es die Weisheitsliteratur. Und von daher ist es etwas Positives. Und jetzt kann es sein, dass ich weise sein will. Das begehre ich und ich strebe dem nach. Und Jakobus warnt uns und er sagt dann im Kapitel 3, Vers 14, wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben ist. Wiederum diese Weisheit. Sondern es ist eine irdische, sinnliche, teuflische. Und im heutigen Text haben wir auch gelesen, dass wir dem Teufel widerstehen sollen. Die Weisheit von oben aber, sagt er, ist friedvoll. Sie ist rein, friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Das ist die wahre Weisheit, zu der wir eigentlich herausgefordert werden, als Christen in dieser Art Weise zu sein. Also das kann etwas sein. Dann etwas anderes, sagt er im Vers 1 vom 3. Kapitel, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder. Werdet nicht viele Lehrer. Anscheinend waren die Leute dort bestrebt, Lehrer zu sein. Und ein Lehrer im Judentum, das war ein Rabbi. Sie wollten Rabbis sein. Und wiederum aus demselben Grund, ein Rabbi, der ist hoch angesehen, der hat die ersten Plätze am Gastmahl, der ist wichtig. Auf den schaut man. Und darum warnt ja Jesus das Volk und klärt sie auf und er sagt, schau, sie, die Pharisäer, sie lieben aber den ersten Platz bei den Gastmählen und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und sie lieben es, von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder. Also unter uns Christen kann es sein, dass wir nicht unbedingt materielle Dinge erstreben, aber dass wir durchaus wichtig sein wollen in der Gemeinde. Wir wollen eine wichtige Rolle spielen, wir wollen, dass unsere Stimme gehört wird, wir wollen, dass wir ernst genommen werden. Und dann gibt es halt, wie in jeder Gemeinde, unterschiedliche Anschauungen, wie man dieses oder jenes macht. Man will seinen Kopf durchsetzen. Also man glaubt natürlich, fromm zu sein. Also das ist klar, wir sind ja alle fromm. Aber wirklich kann es doch auch sein, dass wir unseren Kopf durchsetzen wollen. Und dann wird es problematisch. Einfluss, Anerkennung und Macht. Das ist etwas, was wir Menschen haben wollen. Auch die Jünger wollten das haben. Und Jesus musste sie ermahnen. Wir kommen dann noch dahin. Aber das ist etwas, was wir im Neuen Testament immer und immer wieder mal lesen. Zum Beispiel im dritten Johannesbrief, da schreibt der Johannes an einen Freund, an einen Mitchristen: Deshalb, wenn ich komme, sagt er, will ich seine Werke, nämlich die Werke eines, also ich lese vom Vers 9 weg, ich habe der Gemeinde etwas geschrieben, sagt er, aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich seine Werke in Erinnerung bringen, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt. Und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er selbst die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Ein Problem. Und je mehr wir, und das sehen wir auch hier in dem Text, je mehr sie etwas haben wollen, umso weniger bekommen sie es. Das ist ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis im Reich Gottes, dass dort, wo wir etwas dringend begehren, vielfach nicht bekommen können, weil es etwas ist, was Gott uns schenken muss. Und das geht eben über den Weg der Demütigung und nicht über den Weg, dass wir wichtig sein wollen. Jesus sagt, der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ja, und Jesus sagt von sich selber, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist der Weg des Kreuzes. Das ist das Wunder des Evangeliums, dass Jesus Christus, der Messias, der Sohn Gottes, nicht in Macht und Herrlichkeit, sondern in Niedrigkeit gekommen ist. Und am Kreuz, der Ort des totalen Versagens in den Augen der Welt, in den Augen der Welt war das Kreuz das totale Versagen. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Völlig out. Dort hat Jesus den Sieg errungen. Und darum sagt Paulus dann in seinem Brief an die Philipper, Kapitel 2, Vers 5, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Und dann beschreibt er, was diese Gesinnung war, nämlich, dass er alles hatte in der Gegenwart Gottes, es freiwillig aufgab, Mensch wurde und gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Und dann heißt Vers 9, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Und dieses Prinzip, es ist ein Prinzip, es ist eine wichtige Wahrheit, es ist auch ein geistliches Prinzip. Das ist es, was wir beherzigen müssen, Geschwister, und das ist etwas, was tief in uns drinnen steckt. Der Jakobus spricht von den Lüsten, die in unseren Gliedern streiten. Tief in uns steckt das drinnen. Und es ist, wie gesagt, schlimm, wenn wir Christen diese Dinge dann auch noch fromm verpacken Und Geschwister, es ist das Einzige, was hier möglich ist. Wir müssen hier, wenn wir in solchen kritischen Situationen sind, wenn wir merken, es kommt zu Zwistigkeiten, wir müssen zum Herrn gehen. Wir müssen uns vor Gott demütigen, jeder für sich, auch gemeinsam. Wir müssen uns prüfen, was ist es, was mich antreibt? Was ist es, was mich reizt, dass ich in der Gefahr stehe, zu streiten? Und jetzt geht Jakobus weiter und leuchtet diese Diagnose tiefer aus. Also mit einem Röntgengerät geht er unerbitterlich ans Werk. Das heißt, von außen siehst du nichts, aber das Röntgengerät oder wie die Geräte heute heißen, Magnetresonanztomographie, die machen alles sichtbar. Auch was tief drinnen ist. Und jetzt sagt er, nicht nur eure Lüste sind das Problem, sondern ein weiteres Problem ist, dass ihr nicht bittet. Und wenn ihr bittet, dann bittet ihr übel, sodass ihr es in euren Lüsten vergeudet. Ihr bittet nicht, sagt er. Und es ist interessant, dass die Heilige Schrift beten und bitten in Zusammenhang bringt mit Demütigung. Und das kennt ja jeder. Also da gibt es ja diese berühmten Geschichten, dass wir Männer, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind und uns nicht mehr auskennen, es kostet uns anscheinend viel Überwindung, stehen zu bleiben und zu fragen. Die Frau sagt, jetzt bleib endlich stehen und frag doch, wo wir da durch müssen. Gell? Und mit unserem männlichen Stolz glauben wir, das können wir selber irgendwie und dann und so weiter. Bitten ist ein Ausdruck von Demütigung, weil ich sage, ich habe etwas, ich brauche etwas, was ich nicht habe. Und ich brauche deine Hilfe dafür. Und das ist einmal das Erste, die erste Haltung der Demütigung, dass ich vor Gott trete und sage, ich habe es nicht. Zum Beispiel die Weisheit, von der wir auch bereits im ersten Kapitel des Briefes lesen. Wem Weisheit mangelt, der bitte darum. Und Gott, der allen gerne gibt, wird ihm geben. Das ist immer der erste Schritt, dass ich diesen Schritt mache und sage, ich habe es nicht. Ich kann es nicht, ich habe es nicht. Ich brauche Hilfe von außen. Und diese Hilfe, die kommt von Gott. In erster Linie. Nicht nur von Gott, auch unter uns Menschen brauchen wir Hilfe, aber im Gebet drücken wir aus, dass unsere Hilfe von Gott kommt. Ich muss ganz konkret hingehen. Es reicht nicht nur mit dem Punkt, dass ich erkenne, dass mir etwas fehlt. Ich muss auch ganz konkret bitten darum. Und ja, das ist Demütigung. Und genau das lehrt uns ja dieser Brief oder dieser Abschnitt. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Diese Menschen aber, an die er hier schreibt, und wir wissen nicht ganz genau, wer diese Menschen waren, an die er da schreibt, das war eine Mischung von Gläubigen und Pseudochristen und ich weiß nicht was, die auf jeden Fall ernsthaft ermahnen muss, diese Menschen sind total auf sich selber fixiert. Sie sind total auf ihr egoistisches Vorankommen fixiert. Es geht ihm so weit, dass sogar das Gebet aus egoistischen Gründen kommt, damit sie selber etwas haben können, um es in ihren Lüsten zu vergeuden, sagt er. Das ist ein sehr hartes Wort. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie eure Gebete so aussehen, wofür ihr betet. Ich habe vor kurzem an einer Konferenz ein sehr interessantes Statement gehört. Da hat der Redner gesagt, es ist ein Problem, dass wir als Christen für Dinge beten, für die es keine Verheißung gibt. Und dann hat er aufgelistet, Job, Ehepartner, Gesundheit. Boah, haben wir gedacht, das sind Dinge, für die bete ich auch. Und ich, also nur so nebenbei, ich glaube auch, wir dürfen dafür beten. Aber was er sagen wollte, ist, dass es geht nicht primär um den Job und um den Ehepartner, sondern es geht primär um die Ehre Gottes. Und das hat er dann auch noch gesagt. Das heißt, Gott hat nicht verheißen, dass wir Gesundheit haben werden, sondern es geht in allem darum, dass der Name Gottes verherrlicht wird. Und er sagt, ich befürchte, wir beten nicht so. Und Geschwister, es ist wirklich wiederum im Einklang mit dem, was ich bisher gesagt habe, eine Wahrheit, dass Gott sich vielfach durch Leid offenbart. Und vielfach durch Leid Menschen anspricht. Und darum ist es oft auch wichtig, dass wenn wir im Leid sind, dass wir dürfen beten, dass Gott Gesundheit schenkt. Aber das größere Gebet sollte sein, Gott, verherrliche du dich durch diese Krankheit, die ich habe. Wie auch immer, ich weiß es nicht wie, aber bitte nutze doch auch diese Krankheit zu deiner Ehre. Also das ist ein Problem, dass sie sehr egozentrisch beten. Aber er geht noch weiter, Geschwister, und das ist wirklich radikal. Der Mann ist radikal. Er sagt, ihr Ehebrecherinnen. Ich meine, ihr müsst euch das vorstellen, ich würde jetzt am Sonntag hierher kommen und schreie da in die Gemeinde hinein, ihr Ehebrecherinnen. Er würde so sagen, was ist denn das für einer? Was ist das für ein Typ? Was maßt der sich an? Und genau das macht er hier natürlich. Jakobus war eine hochgeachtete Persönlichkeit und er war bekannt für seine Gerechtigkeit, also er darf das auch. Aber ich finde das hart. Ich finde das hart, was er hier sagt, und ist fast ein bisschen für mich im Gegensatz zu dem, was er vorher gesagt hat, weil er gesagt hat, dass wir in Reinheit, in friedvoll und milde miteinander umgehen sollen. Und jetzt sagt er, ihr Ehebrecherinnen, ist das nicht der Gegensatz? Geschwister, es ist in gewisser Weise ein Gegensatz, es ist eine Spannung. Und ich möchte da ganz kurz ein paar Worte zu etwas sagen, was unter uns Christen zunehmend zu einem Problem geworden ist. Und zwar bin ich immer wieder überrascht darüber, was wir in der Bibel für Begegnungen zwischen Menschen lesen, auch eben hier, auch diese Begegnung, wo er das zu diesen Menschen sagt, wo ich merke, dass es eine ganz andere Denkweise und Praxis ist, als wir es oft haben. Wir verwechseln Liebe oft mit Liebsein. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied, ob ihr merkt, welchen Unterschied ich hier machen möchte. Die Bibel spricht von Liebe. Das ist das höchste Gebot, was es gibt. Wir verwechseln aber diese Liebe vielfach mit Liebsein. Das bedeutet, ja, nichts Negatives sagen, alles nur positiv darstellen, nur süßlich lächelnd liebe Dinge sagen, Empathie haben für den anderen, uns reinfühlen in den anderen. Und das ist nicht schlecht. Empathie ist nichts Schlechtes. Aber wir sehen in der Bibel immer und immer wieder, dass Männer Gottes aufgestanden sind, ich denke an Mose, Josua, David, Nehemia, Jesus, mit ganz ernsten Botschaften. Jesus hat den Tempel gereinigt. Aber er hat nicht gesagt, ach ihr lieben Händler, bitte geht doch jetzt mal raus. Ich meine, er hat eine Peitsche genommen, hat die Tische umgeworfen. Also ich möchte jetzt nicht, dass ihr mit Peitschen um uns schlagen, also nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber da war etwas anderes da und was hier da war, das war Liebe. Jesus hat nicht nur die Menschen geliebt, sondern auch seinen Vater im Himmel geliebt und die Ehre Gottes. Und aus Liebe zu Gott, seinem Vater, musste er diese strengen Worte und diese strenge Aktivität hier machen. Und vor kurzem habe ich ein Wort gehört, das mich sehr angesprochen hat, da hat es geheißen, die Liebe mutet dem anderen die Wahrheit zu. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Wahrheit, das ist der Schlüssel zum richtigen Umgang mit der Liebe. Und das ist eine Spannung, Geschwister, die wir aushalten müssen. Wir werden von der Schrift zur Friede und Milde aufgefordert, aber nicht um jeden Preis. Das heißt, dieser Friede untereinander darf nicht auf Kosten der Wahrheit gehen. Das sind zwei Pole. Die Bibel spricht ja von der Gerechtigkeit und von der Wahrheit. Und also Gerechtigkeit und Wahrheit in der Spannung zur Gnade. Das sind zwei Pole, mit denen wir umzugehen haben. Und das gute Gefühl untereinander darf nicht zum Götzen werden. Das kann nämlich geschehen, dass wir das Gefühl untereinander höher werten als die Wahrheit, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Und hier sehen wir den Seelsorger. Der Seelsorger macht nicht Halt vor der Notwendigkeit, ein ernstes Wort zu reden. Er schaltet das Röntgengerät ein und das leuchtet heiß. Das ist schmerzhaft. Man sieht bereits ein Krebsgeschwür. Und wenn dieses Krebsgeschwür weiter wuchert, dann führt es zum Tod. Das muss also entfernt werden. Das war für mich als Arzt immer sehr dramatisch, wenn schwerkranke Menschen dann die Angehörigen gesagt haben, ja, aber sagen Sie ihm nicht, was er hat, so nach dem Motto, dass er noch ein paar Wochen mit einem guten Gefühl leben kann. Sagen Sie ihm nicht, was er hat. Aber Geschwister, das ist doch Lüge, das ist Lug und Trug. Die Liebe mutet dem anderen die Wahrheit zu. Das andere wäre lieblos. Und genauso unverantwortlich wäre es, wenn wir im geistlichen Bereich Dinge sehen, die wirklich vom Wort Gottes her deutlich falsch sind, das ist wichtig, deutlich falsch, dann müssen wir aufstehen und das Wort ergreifen. Wir müssen uns aber prüfen. Jetzt kommen wir wieder zu dieser Selbstprüfung zurück. Was ist meine Motivation? Warum will ich das sagen? Ist es der richtige Zeitpunkt, das zu sagen? Bin ich die richtige Person, das zu sagen? Ist in mir irgendwo eine Tendenz, dass ich jemand was auswischen möchte? Rechthaberei? Das muss ich prüfen. Ich kann nicht einfach wie ein Elefant im Porzellankasten Porzellanladen um mich schlagen. Das ist was ganz Sensibles und Wichtiges. Es hat was mit Liebe zu tun. Das Ziel muss sein, meinen Bruder, meine Schwester zu gewinnen. Obwohl es vielfach nicht möglich ist. Das ist leider die Realität. Aber das muss meine Motivation sein. Und in dieser Haltung sagt Jakobus dieses ernste Wort, ihr Ehebrecherinnen. Das sind solche in der Sprache der Propheten, und er ist ein Prophet, das sind solche, bei denen Gott nicht mehr an der höchsten Stelle steht. Das ist die Sprache der Ehe. Gott als der Ehemann, das Volk Gottes als die Ehefrau. Und diese Verbindung, dieser Bund baut auf Treue und Liebe auf. Und jetzt sieht der Ehemann, dass seine Frau woanders hingeht. Andere Dinge werden wichtiger. Und das nennt die Bibel geistlicher Ehebruch. Und das ist es, was er hier anspricht. Und da müssen wir aufpassen. Wenn Gott nicht mehr das Wichtigste in unserem Leben ist, dann kann es schwierig werden, weil Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Gott ist ein eifernder Gott. Gott ist ein liebevoller Ehemann, der lässt nicht zu, dass seine Frau einfach davongeht. Darum heißt es, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Ein ganz interessantes Wort, das hier steht. Ich möchte es einfach kurz so zusammenfassen, dass dass Gott eifersüchtig ist, dass er um uns ringt, dass er nicht will, dass wir von der Wahrheit abgleiten. Und wie wir in der Welt wissen, aus der Welt wissen, dass Eifersucht auch sehr schnell umschlagen kann in Rachegefühle. Wir sind sehr dankbar, dass Gott nicht so ist, sonst würde es schlimm ausschauen unter uns. Keiner von uns wäre mehr da. Also wirklich, ich meine das ernst. Keiner von uns wäre mehr da, wenn Gott in dieser Eifersucht handeln würde. Aber wir müssen uns dessen bewusst sein, Geschwister. Das ist kein Spiel. Das ist ernst. Und Gott ist eifersüchtig. Er liebt uns. Er will, dass er den ersten Platz in unserem Leben einnimmt. Und wenn da etwas anderes ist, Hochmut, Überheblichkeit, Machtgier, dann sagt Gott, stopp, 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 du bist auf dem falschen Weg unterwegs. Und deswegen sagt Jakobus dieses ganz, ganz ernste Wort. Ja, wir sind immer noch bei der Diagnose. Ihr fragt euch, wann kommt endlich die Therapie? Also wir sind bereits am Wendepunkt, Vers 6, wo es heißt, direkt nach diesem Vers über die Eifersucht, er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ein Wort aus dem Buch der Sprüche, Weisheitsliteratur. Und das ist der Höhepunkt und Wendepunkt in diesem ganzen Gedanken. Der Höhepunkt, weil er jetzt die Dinge beim Namen nennt. Er spricht von Hochmut und wir wissen, Hochmut ist die schlimmste Sünde, die es gibt. Das ist die Sünde Satans, der sich erhoben hat und tief, tief, tief gefallen ist. Und wir müssen uns davor bewahren. Das ist also der negative Höhepunkt und es ist der Wendepunkt, weil jetzt dieses Wort der Gnade ins Spiel kommt. Gott gibt den Demütigen Gnade. Und warum? Warum kann Gott überhaupt gnädig sein? Wir wissen ja aus 2. Mose, wo Gott sich offenbart. Da offenbart Gott sich mit dem Wort Yahweh, Yahweh, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Schuld vergeben und Sünde, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Das ist die Spannung. Gott lässt nicht ungestraft die Sünde. Und auf der anderen Seite ist Gott gnädig. Und das ist die Spannung, eine weitere Spannung, in der wir leben. Wir dürfen die Sünde nicht verharmlosen. Wir dürfen die Sünde nicht so nach dem Motto, ja, jetzt ist es mir so schlecht gegangen und deswegen habe ich jetzt das getan und dadurch sei die Sünde entschuldigt. Nein, die Sünde ist nicht entschuldigt. Die Gnade ist es, die die Sünde vergibt. Aber die Sünde bleibt Sünde. Und der Grund, warum Gott gnädig sein kann, das ist, weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Sonst könnte Gott nicht gnädig sein, weil Gott ist gerecht. Und so führt uns auch dieser Text wiederum zum Zentrum unseres Glaubens, nämlich das Opfer Jesu Christi. Das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Und das ist schön so. Wir freuen uns jeden Tag darüber, dass uns vergeben ist. Und auf dieser Grundlage dürfen wir unser ganzes Leben gestalten und dürfen mit Sünde umgehen, dürfen mit Streit in dieser Art und Weise umgehen. Und ich möchte hier einen Punkt machen und dann das nächste Mal den Schwerpunkt auf die Therapie legen. Und heute einfach noch kurz zusammenfassen, Streit ist eine Realität, wir dürfen das nicht verdrängen, wir müssen es auch nicht verdrängen, es ist einfach so. Die Ursachen für Streit unter Christen ist vielfach Begehrlichkeit, Neid, Eifersucht, hier ist Selbstprüfung angebracht. Wir müssen lernen, in Wahrhaftigkeit miteinander umzugehen, Dinge beim Namen zu nennen, aber in Gnade, Barmherzigkeit und Liebe. Und die Lösung, Kurz zusammengefasst ist die Demut, die Demütigung unter Gott. Und von der werden wir dann ein andermal hören, so Gott will. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Vater im Himmel, du sprichst durch dein heiliges Wort und es ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es ist wahr, es ist vollkommen. Und auch dieses Thema, das nicht wirklich ein Thema ist, das uns schmeichelt, Herr, wir wollen uns diesem Thema stellen. Es ist eine Realität, wir sehen es überall. Wir sehen es auch unter uns. Ich sehe es in meinem Leben, diese Gefahr des Streits. Herr, aber wir wollen es nicht, wir wollen Friedensstifter sein. Und so kommen wir zu dir und bitten um deine Gnade, dass wir durch die Gnade Friedensstifter sein dürfen in der Kraft des lebendigen Gottes, in der Kraft des Geistes. Wir danken dir dafür. Amen.